Ich freue mich hier zu sein, war ja schon zweimal hier. Der Predigttext von heute ist in Philipper 3, 1 bis 9. Und in diesem Text ist eine ganz große Überschrift und da steht, Jesus ist unübertrefflich begehrenswert. Jesus ist besser als alles andere. Und Paulus fängt an und sagt, Leute, freut euch im Herrn. Freut euch in Jesus. Ich will euch jetzt was schreiben. Ich schreibe es euch immer wieder, weil ich will, dass ihr fest werdet. Ich will, dass wenn irgendjemand zu euch kommt und versucht, euch von dieser Wahrheit wegzubringen, dass ihr das sofort erkennt. Euch, in euch soll fest werden. Jesus ist begehrenswert. Jesus ist würdig, all unser Verlangen zu haben. Und bevor wir anfangen, uns dem Text zu widmen, möchte ich auch noch beten. Vater, ich danke dir für den Tag heute. Ich danke dir dafür, dass wir uns versammeln können und unseren Blick auf dich wenden, dass du uns Nahrung gibst. Du bist der gute Hirte, speise unsere Seele, gib uns geistliche Nahrung, dass wir aufgebaut werden, dass wir uns an dich erfreuen, dass wir getröstet werden und dass unser Blick auf dich gerichtet wird, dass wir Buße tun, dass wir traurig werden und dass wir in dir wieder getröstet werden. Bitte, Herr, öffne die Herzen, lass was Geistliches geschehen, öffne uns die Augen, dass wir dich erkennen können und wirklich von Herzen froh sein können. Rede auch durch mich, leite mich durch deinen Geist. Ich vertraue dir, Herr. Amen. Dass wir so ein bisschen einen Plan haben, wo wir heute hingehen, sage ich euch so ganz grob, so ein paar Punkte, wo wir uns hinbewegen. Der erste ist, Gott gebietet uns, dass wir uns an ihm erfreuen. Und zwar mehr als an allem anderen. Es ist Gottes Gebot, weil Gott würdig ist, weil Gott das Beste ist. Zweitens, die Sünde verspricht uns Freude. Die Sünde verspricht uns Zufriedenheit, kann es aber nicht erfüllen, dieses Versprechen. Sie betrügt uns, das ist das Wesen der Sünde. Und drittens, was ist der Weg, dass ich diese Zufriedenheit in Jesus bekomme? Dass ich sage, im Gegensatz zu Jesus ist für mich alles Dreck. Wie ist dieser Weg, dass ich dazu hinkomme? Und ganz zum Schluss, was ist, wenn diese Freude in mir nicht kommt? Was soll ich tun? Wie soll ich damit umgehen, wenn ich diese Freude nicht habe, egal was ich mache? Ich lese den Text in Philipper 3, 1 bis 9. Übrigens, meine Brüder, freut euch im Herrn. Euch öfters dasselbe zu schreiben, ist mir nicht verdrießlich. Für euch aber bedeutet es, dass ihr fest werdet. Seht auf die Hunde, seht auf die bösen Arbeiter, seht auf die Zerschneidung. Denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen und uns in Christus Jesus rühmen und uns nicht auf Fleisch und nicht auf Fleisch vertrauen, obwohl ich auch Vertrauen auf Fleisch haben könnte. Wenn irgendein anderer meint, auf Fleisch vertrauen zu können, ich noch mehr. Beschnitten am achten Tag, vom Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, Hebräer von Hebräern, dem Gesetz nach ein Pharisäer, dem Eifer nach ein Verfolger der Gemeinde, der Gerechtigkeit nach, die im Gesetz ist, untadelig geworden. Aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ja, wirklich, ich halte auch alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn willen, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott, aufgrund des Glaubens. Bevor wir uns ganz genau dem Text widmen, möchte ich so ein paar Vorüberlegungen machen, dass wir uns so annähern können an dem Text. Und zwar, Gott tut alles zu seiner Ehre. Alles, was Gott tut, tut er, um sich zu verherrlichen. In Epheser steht sogar, dass er uns erlöst, dass er uns rettet. Hat er nicht getan, weil wir so toll sind und weil wir es wert sind, geliebt zu werden, sondern um seinen herrlichen Namen zu preisen. Um dass jeder weiß, erkennt, oh, Gott ist gnädig, Gott ist liebevoll. Und Vielleicht kennt ihr das, vielleicht kennt ihr es nicht, ich weiß es nicht. Im christlichen Leben ist es manchmal so, auch mit vielen, die ich schon gesprochen habe, es scheint so, es ist immer so ein Kampf zwischen, entweder wird Gott geehrt oder ich tue, was mich irgendwie so befriedigt oder so, was mir gefällt. Und oft ist so ein Kampf, jetzt muss ich schon wieder Gott dienen, aber eigentlich würde ich viel lieber was anderes machen. Ich diene zwar schon Gott, aber ich würde auch schon auch gerne was anderes machen. Irgendwie ist das auch ein bisschen so eine Pflicht. So. Es ist mehr so eine Pflicht und keine Freude. Und ich frage mich, ist es das, was christliches Leben ausmacht, ein Leben mit Gott? Oft ja, leider, aber es muss nicht so sein. Es ist manchmal so und manchmal geht es auch nicht drum herum, aber ich sage, wenn es um Freude geht, dass wir zufrieden sind, geht es auch immer darum, dass Gott geehrt wird. Vielleicht kennen einige von euch John Piper, er hat so einen ganz berühmten Satz, er sagt, Gott wird am meisten verherrlicht, wenn wir zutiefst zufrieden sind in ihm. Also wenn jeder Mensch die größte Freude an Gott hat, dann wird Gott am meisten verherrlicht. Freude und Hingabe an Gott, Gottes Herrlichkeit, gehören zusammen, untrennbar. Und das ist die Hauptbotschaft. Jesus ist unübertrefflich begehrenswert. Damit wir sehen, wie notwendig es ist, sich an Gott zu freuen, schauen wir gleich eine Bibelstelle an. Denn für Gott ist es nicht so, im christlichen Leben gibt es ein paar Leute, die freuen sich ganz arg an Gott, die haben so eine Zufriedenheit, die sehnen sich und ein paar halt nicht. Die Freude ist so quasi wie die Kirsche an der Sahnetorte. Das ist so nicht. Freude an Gott, dass wir mit Freude dienen, ist der Kern des christlichen Lebens. Und es ist für jeden wichtig. Jeder soll Gott mit Freude dienen. Hier sagt im Philipperbrief, ist bekannt dafür, dass er immer wieder sagt, freut euch im Herrn. Auch wenn ihr in solchen schwierigen Leitsituationen seid, ihr werdet angefochten, ihr habt Gegner, freut euch im Herrn. Im Psalm 100, Vers 2 steht, freut euch im Herrn, jubelt vor seinem Angesicht. Es kommt immer wieder in der ganzen Bibel vor. Und schlag mal 5. Mose auf, 5. Mose 28. Vers 47. Da sehen wir, wie ernst es Gott ist, dass wir mit Freude dienen. 5. Mose 28, 47. Dafür, dass du dem Herrn, deinem Gott, nicht mit Freude und mit fröhlichem Herzen gedient hast, wegen des Überflusses an allem, wirst du deinen Feinden, die der Herr gegen dich senden wird, dienen, in Hunger und Durst, in Blöße und Mangel an allem. Und er wird ein eisernes Joch auf dein Hals legen, bis er dich vernichtet hat. Gott droht uns mit schrecklichen Sachen, wenn wir nicht glücklich sind. Wenn wir nicht froh sind an ihm. Es ist Gott ernst. Gott will nicht einfach nur, dass wir ihm dienen. Wir lesen Bibel, wir tun auch gute Taten und so, wir beten auch, aber eigentlich haben wir keine Lust. Gott will, dass wir ihm fröhlich dienen. Das ist Gottes Herzensanliegen. Dann wird Gott geehrt. Oft wird es so runtergebrochen und man sagt, ein christliches Leben ist, man soll sich für Gott entscheiden. Und Liebe ist mehr eine Entscheidung, Liebe ist nicht so sehr ein Gefühl, weil Gefühle kommen und gehen, aber eine Entscheidung, die ist fest. Und weil wir so ein bisschen im evangelikalen Mainstream, wir haben so ein bisschen Angst davor, so vor Gefühlen und Emotionen. Wir sagen immer eher so Verstand und eher eine Entscheidung. Entscheide dich für Jesus. Wann hast du dich für Jesus entschieden? Das ist immer so wichtig. Aber was bedeutet eigentlich Jesus lieben? Was bedeutet das? Bedeutet es nur, eine Entscheidung für ihn zu treffen und wissen, Jesus ist gut, dafür entscheide ich mich für ihn. Wir sehen hier, nein, Gott will, dass wir mit fröhlichem Herzen dienen. In Matthäus 10, Vers 37, da lernen wir von Jesus selbst, was es bedeutet, ihn zu lieben. In Matthäus 10, Vers 37, In Matthäus 10, Vers 37, da steht, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig, sagt Jesus. Oder wer Tochter oder Sohn mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und meine Frage ist, wie lieben wir denn Vater oder Mutter? Wie liebt ihr, die ihr Eltern seid, eure Kinder? Es ist nicht einfach eine Entscheidung oder gehorchen, was sie sagen. Man liebt die Kinder, das ist der Schatz. Man liebt die. Man, man, Man hat Freude an ihnen, man ehrt sie. Das ist nicht nur, dass man ein Gefühl hat, es ist auch, wenn es einem schlecht geht, aber sie sind wertvoll für einen, man schätzt sie ganz arg. Und Jesus sagt, wenn ich nicht ein größerer Schatz für euch bin, dann seid ihr meiner nicht würdig. Ich will, dass ihr mich schätzt, dass ihr mich von Herzen liebt, mit allem, was ihr seid. In 1. Korinther 16, Vers 22 ist sehr ernst, da steht, wer den Herrn nicht lieb hat, der sei verflucht. Und so meint Jesus, dass wir ihn lieben sollen. So ernst ist es. Und da will ich euch ein Beispiel machen. Stellt euch vor, ihr Männer könnt es euch gut vorstellen, ihr geht zu eurer Frau und sagt, hey, ich will dich heute Abend einladen. Ich habe ein Picknick vorbereitet, habe schöne Säfte gemacht, habe für dich was gekocht. Wir machen einen schönen Abend zusammen. Und dann sagt die Frau, ja, sagt ihr als Frau, oh toll, schön, das freut mich, warum machst du das? Ja, Valentinstag, das macht jeder, ich muss. Und du bist ja beleidigt, wenn ich es nicht mache. Du verlangst es ja von mir. Das wäre so ziemlich die falsche Antwort, bitte nicht sagen. Und wie fühlt sich die Frau? Wird sie dadurch geehrt? Wird dadurch Wertschätzung deutlich? Nein. Wenn ihr aber sagt, wenn sie fragt, warum? Warum machst du das für mich? Und du als Mann sagst, hey, das ist mir die größte Freude, heute dich Abend auszuführen. Ich mache nichts lieber. Das ist mein einziges Begehren. Ich will heute Abend dir einen schönen Abend machen. Denkt sie, oh, die größte Freude bin ich. Wie sehr werde ich geehrt? Und so ist es auch bei Gott. Wenn wir einfach nur ihm dienen aus Pflicht, das ehrt ihn nicht. Das möchten wir auch als Menschen nicht. Ein anderes Beispiel ist, da ist ein König und wir befragen seine Diener und sagen, hey, wieso dienst du diesem König? Ja, ich muss halt, sonst werde ich bestraft, wenn ich ihm nicht diene. Und ich sehe schon, es ist schon gut, wenn ich ihm diene, ich habe schon auch mein Essen und so, aber eigentlich habe ich gar keine Lust. Dann denken wir so, vielleicht gehe ich lieber in ein anderes Land, wo ein anderer König ist. Aber wenn wir die Leute befragen und sagen, warum dienst du diesem König? Und er sagt, dieser König ist so toll, er kümmert sich um meine Familie, er liebt mich, wenn ich zu wenig habe, gibt er viel. Sein Charakter, er ist gerecht, liebevoll. Wow, das ist ein guter König. Ich diene ihm, weil ich ihm dienen will. Das ehrt diesen König. Wenn wir zufrieden sind in Gott, wird Gott verherrlicht. Okay, schauen wir in den Text rein, Philipper 3, weil es ein bisschen lang ist, und ich fasse es ein bisschen zusammen, wir können nicht auf alles ganz genau eingehen, aber der erste Punkt dreht sich so um die Frage, worauf vertraust du? Wovon erhoffst du dir einen Gewinn? Worauf du vertraust, ist das, wovon du dir einen Gewinn erhoffst. Paulus sagt zu ihnen, zu den Philippern, sagt er immer wieder, freut euch im Herrn, wir rühmen uns in Jesus, da setzen wir unser Vertrauen drauf. Ich setze mein Vertrauen nicht auf Fleisch, nicht auf das Irdische, obwohl ich auch darauf Vertrauen setzen könnte. Ich setze darauf nicht mein Vertrauen. Früher, sagt er, habe ich mein Vertrauen auf was gesetzt? Er sagt, auf seinen Stamm, ich komme von Hebräern, ich war ein Pharisäer. Also zusammengefasst ist es, er vertraute auf seine Identität, wer er ist und auf das, was er getan hatte. Er wollte nämlich Gerechtigkeit haben. Sein zentrales Anliegen ist ja hier, hey, ich wollte gerecht sein. Ich wollte unbedingt Gerechtigkeit bekommen. Und ich habe darauf vertraut, wenn ich genug tue, bekomme ich Gerechtigkeit, bekomme ich meinen Gewinn. Und wenn ich diesen Gewinn bekomme, bin ich zufrieden. Und jeder, der dann Paulus gesehen hat, dachte so, wow, der ist so ziemlich eifrig. Der ist ziemlich dabei, also es scheint schon begehrenswert zu sein, so eifrig und diszipliniert zu sein. Guck mal, der ist ja glücklich. Wenn er nicht eifrig ist, wird er traurig. Wenn er eifrig ist, dann ist er glücklich. Und er hat auf seine Taten vertraut. Davon hat er sich einen Gewinn erhofft. Und dadurch wurde das auch geehrt. Ein Beispiel ist, viele von euch, kennt bestimmt irgendwelche Freunde oder so, die ganz arge Sportler sind. Für die ist Sport ganz wichtig. Und die geben Opfer für diesen Sport und sind ganz eifrig dabei. Und jeder merkt, oh, wenn ich so fleißig Sport mache, das scheint begehrenswert zu sein. Der Junge ist fit, dem geht's gut, der scheint irgendwie glücklich zu sein. Das scheint begehrenswert zu sein. Also worauf du vertraust, da erhoffst du dir deinen Gewinn. Und Paulus geht überall rum, geht nach Philippa und das ist einem wichtig, da gibt's, Entschuldigung, ein bisschen verwirrt jetzt. Er geht in die Städte rein und verkündigt Jesus. Die Leute haben das, was ihnen wichtig ist. Das alles auf einer Stufe. Ja, die Familie ist wichtig, die Kinder sind wichtig, Arbeit ist wichtig und die Götter sind wichtig. Und jetzt kommt Paulus und sagt, Leute, ich erzähle euch von einem Gott, der ist der Schöpfer der ganzen Welt. Oh, dann steigt da schon der Wert von Jesus. Ah, okay, der Schöpfer von der ganzen Welt. Wir haben auch Götter, aber der höchste Gott, der ist toll. Dann erzählt er weiter, dieser Gott hat alles aufgegeben, was er hatte, um für uns zu sterben, damit wir nicht gerichtet werden von Gott. Wenn ihr gerecht sein wollt vor diesem Gott, wenn ihr bestehen wollt, dann setzt euer ganzes Vertrauen auf ihn. Eure einzige Möglichkeit, gerecht zu sein, ist dieser Jesus. Und dann denkt uns, hebt sich immer weiter ab. Dieser Wert von Jesus hebt sich immer weiter ab. Und die Leute denken sich, wow, Jesus ist toll. Meine einzige Hoffnung ist Jesus. Auf den setze ich mein Vertrauen. Jesus ist mein Gewinn. So denken die Leute. Jesus ist der größte Gewinn, den ich haben kann. Das andere im Vergleich dazu, nicht so wertvoll. Und jetzt kommen sogenannte Judaisten. Hier steht, Paulus nennt die Hunde, weil die unrein sind und so. Also, das sind die bösen Arbeiter, die seht auf die Zerschneidung, das sind die fordern jetzt, guck mal, schon Jesus. Jesus ist schon wertvoll, schon an ihn glauben. Aber, wenn ihr jetzt nicht euch beschneiden lässt, dann seid ihr nicht gerecht vor Gott. Und dann denken die Leute, oh, dann ist das ja auch wichtig. Ich will ja gerecht sein. Also um Gerechtigkeit zu haben, rutschen meine eigenen Taten hoch. Und dann ist es, Jesus und die Taten sind mir wertvoll. Beide sind mein Gewinn. Beide ehre ich damit. Beide erscheinen dadurch wertvoll. Aber die Sache ist, Jesus allein ist wertvoll. Jesus ist unübertrefflich. Nichts ist mit Jesus zu vergleichen. Und wenn wir uns überlegen, was ist wertvoll? Was ist für uns kostbar? Es sind nicht die Dinge, die es gibt wie Sand am Meer. Sand am Meer ist nicht wertvoll. Du kannst schon ein bisschen mitnehmen, das interessiert überhaupt niemand. Die Sachen, die es wie Sand am Meer gibt, die sind nicht wertvoll. Wertvoll werden für uns Dinge, die selten sind. Je seltener etwas ist, desto wertvoller ist es. Was weiß ich, Öl ist selten, es ist wertvoll. Und am wertvollsten sind die Dinge, die einzigartig sind. Das ist uns kostbar. Ein einzigartiger Diamant, der größte, den es zurzeit gibt für die Frauen. Oh, wertvoll. Keine Ahnung, für wie viele Millionen der verkauft wird. Oder eine Gitarre, wenn jemand Musik mag, vom Meisterbauer erstellt, von dem Profi. Und dann noch eine Signatur von meinem liebsten Künstler. Solche Instrumente sind Unikate. Die gibt es nur einmal. Die werden so teuer gehandelt, die sind wertvoll, weil sie einzigartig sind. Und Jesus ist einzigartig. Nichts ist mit ihm zu vergleichen. Nichts darf auf die gleiche Stufe wie Jesus kommen. Und die Frage ist, worauf vertraust du? Wenn wir schauen, bei Paulus, er sagt nicht, ich habe vertraut auf, was weiß ich, auf Clown. Das hat mein Begehren erweckt. Ich habe vertraut auf, was weiß ich, Pornografie oder irgendwas. Der hat nicht schlechte Sachen begehrt. Er hat gute Sachen begehrt. Es ist gut, von einer guten Familie zu kommen. Es ist gut, als Kind geschnitten zu werden oder Kindersegnung zu haben. Ist gut. Es ist gut, eifrig zu sein. Wir sollen eifrig sein. Es ist gut. Es ist nicht schlecht. Es ist an sich gut. Und es waren diese an sich guten Sachen, die Jesus von seiner einzigartigen Stellung weggedrängt haben. Und Paulus sagt, ich will, dass ihr fest werdet. Ich sage es euch immer wieder, stellt es nicht auf eine Stufe. Es ist nicht so begehrenswert wie Jesus. Jesus ist besser als das alles. Setzt euer Vertrauen nicht darauf. Erwartet nicht euer Gewinn davon. Ja, die Sache, hinterfragt euch, was ist, sind an sich gute Sachen, die ihr auf die gleiche Stufe stellt wie Jesus. Seines Kinder ist der Gedanke, wenn ich endlich verheiratet bin, dann bin ich glücklich in meinem Leben. Und ihr redet davon und alle Leute merken, ey, heiraten ist dem wichtig. Oder Kinder sind dem wichtig. Oder endlich, keine Ahnung, Sex haben oder mehr haben oder irgendwas. Dann denkt, und man redet ständig davon, man ist ständig von diesen Gedanken ergriffen. Die Leute merken, hey, hoppla, das ist dem wichtig. Es ist nicht falsch, auf irgendwas zu vertrauen. Es ist nur, wie ist es im Vergleich zu Jesus? Ist es für dich Dreck? Paulus sagt hier eigentlich, ist eigentlich so ein bisschen so ein vulgäres Wort. Das heißt eigentlich, ja, so Kacke und nur vulgär ausgedrückt. Paulus sagt, es ist für mich alles Kacke. das ist so viel für mich wie Kacke. Er sagt nicht, Familie ist Kacke. Er sagt, im Vergleich zu Jesus verliert es alles an Wert. Wir kommen jetzt zu der nächsten Frage oder zur nächsten Sache. So, was ist eigentlich das Wesen der Sünde? Was ist das Wesen der Sünde? Das Wesen der Sünde ist, sie verspricht dir etwas. Sie verspricht dir, dass du tu es, ergreif es und es ist ein Gewinn für dich. Ich verspreche dir, jetzt, was weiß ich, sündige gegen Gott. Geh lieber irgendwas anderes machen. Geh nicht zu Gott. Was weiß ich, ihr kennt viele Beispiele. Und sie verspricht dir, jetzt hast du Freude, wenn du es tust. Aber nachdem du es getan hast, stellt sich heraus, es hat es nicht gehalten. Es hat dieses Versprechen nicht gehalten, mich glücklich zu machen. Das Wesen der Sünde ist betrügerisch. In Epheser 4, Vers 22 steht, dass die Sünde betrügerisch ist. Da steht, legt es ab, diesen alten Menschen. Diese betrügerischen Begierden haben euch zugrunde gerichtet. Sie halten nicht, was sie versprechen. Glaubt daran nicht. Setzt euer Vertrauen nicht darauf, dass ihr euren Gewinn daher bekommt. Die Sünde wird niemals ihr Versprechen erfüllen. Bei Paulus sehen wir das, er hat davor sein Versprechen auf seine Taten gelegt und wer seine Familie ist und so. Aber dieses Versprechen, konnte es das Versprechen erfüllen, gerecht zu sein? Nein, konnte es nicht. Niemals konnte es erfüllen. Es hat ihn betrogen. Aber das Verrückte ist, wir begehren es trotzdem. Obwohl wir als Christen wissen, auch als Nicht-Christen, da gibt es schlechte Sachen in unserem Leben. Und wir wissen, das ist eigentlich ein Betrug. Wenn ich das mache, wird es mir danach schlecht gehen. Und wir tun es trotzdem. Es ist verrückt, wir tun es trotzdem. Wir verlangen diese schlechten Sachen mehr als Gott. Und Gott nennt es böse. Er sagt, es ist böse. In Jeremia 2, Vers 13, da sagt er, Zweifaches, denn zweifach Böses hat mein Volk begangen. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen, rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten. Seht ihr, wir kommen zu der eigenen Quelle, die nie ausgeht, da immer Wasser kommt. Und die Quelle wird geehrt, wenn die Leute sagen, hey, guck mal, die Quelle, die schmeckt gut, es ist gutes Wasser, es tut mir gut, die geht nie leer. Und es spricht sich rum und alle Leute denken sich, wow, bei uns in der Wüste gibt es so ein Wasser nicht. Wir müssen immer suchen, ich will auch zu dieser Quelle. Und Leute gehen hin und je mehr man davon spricht und es ehrt, denken Leute, das ist wertvoll. Aber sagt Gott, ihr seid böse, ihr habt mich verlassen und seid zu etwas gegangen, das gar nicht euch erfüllt, das gar nicht hält. Was soll das? Das entehrt mich total. Stellt mal vor, da ist ein Mann, der ist verheiratet mit einer Frau. Alles ist gut und so. Und eines Abends läuft er vorbei. An der Straße vielleicht, ist zufällig vorbei. Und da sind mehrere Prostituierte. Und eine Prostituierte verführt ihn so. Und dieser Mann schläft mit dieser Frau. Und er kommt nach Hause und seine Frau bekommt es mit, es kommt irgendwie raus und die ist tief gekränkt und sagt, warum hast du das getan? Warum hast du dich betrügen lassen davon? Was hast du dir davon erhofft? Irgendeinen Gewinn? Wolltest du deine Begierden befriedigen? Ich habe dir doch viel mehr gegeben und ich gebe dir auch in Zukunft viel mehr. Und nicht nur, dass ich diese Begierde von dir fülle, ich gebe dir Liebe, ich gebe dir Geborgenheit, ich gebe dir alles, ich liebe dich. Warum hast du das getan? Das entehrt diese Frau total. Das ist eine totale Beleidigung. Das Verrückte ist, wir machen solche Sachen immer wieder. Und ich frage mich, warum? Warum lieben wir diese Sachen mehr? Obwohl wir wissen, dass es schlecht ist. Und der Kern der Sache ist, es liegt nicht an unserem Verstand, dass wir böse Sachen tun. Das ist nicht der Kern des Problems. Der Kern ist unser Wille, unser Verlangen. Unser Verlangen als Nicht-Christ böse und als Christ immer wieder auch noch böse. Wir verlangen das Böse. In Johannes 3, Vers 19 sagt Jesus, dies ist das Gericht der Welt, dies ist das Gericht, dass das Licht in die Finsternis gekommen ist Und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht. Das Problem ist nicht, wenn wir mit anderen Leuten reden oder wenn wir uns selbst vor Augen halten, ja toll, Jesus ist gut, Jesus ist besser und wir verstehen das alles. Wir können es nochmal so 100 Mal erklären, dass Jesus besser ist. Das Problem ist unser Verlangen. Das Böse wird mehr geliebt als das Licht. Wenn wir daran unser Leben messen, an dem Maßstab, diene ich mit Freuden Gott, ist Gott die größte Sehnsucht in meinem Leben. Wenn wir uns daran messen, dann ist der Maßstab des christlichen Lebens noch viel, viel höher als davor. Und dieses Gebot von Gott, dass wir uns an ihm erfreuen sollen, hat zwei Wirkungen. Die erste ist, es bricht uns, wenn wir uns diesen Maßstab unser Leben prüfen. Nicht nur, ja, habe ich eine Entscheidung für Gott, sondern prüf dein Leben jeden Tag. Stehst du auf, mittags, abends, hast du diese Sehnsucht nach Gott? Ist es so deutlich bemerkbar in deinem Leben? Wenn nicht, ist es für Gott Sünde. Gott möchte, dass wir ihm mit Freude dienen. Es bricht uns, weil wir merken, ist dieser Maßstab viel zu hoch. Das schaffe ich nicht. Die zweite Wirkung ist, es tröstet dich, weil du weißt, es ist allein von Gott abhängig, dass mein Sinn verändert wird, mein Verlangen, das liegt nicht in meiner Kraft, das kann ich nicht, ich kann es einfach nicht, es ist eine Frucht des Geistes. In Galater 5, Vers 22 ist es unter der Frucht des Geistes aufgelistet, Freude, du kannst es nicht bewirken, du brauchst Hilfe. Vielleicht könnt ihr es mit euch mit so einem Beispiel verdeutlichen. Stellt euch vor, ihr seid Boxer, seid ziemlich fit, ihr seid im Verein, tut immer wieder Boxen und ihr habt einen Gegner und ihr merkt, oh, der ist besser als ich. Der hat schon mehr Kämpfe gemacht als ich, der sieht ziemlich kräftig aus, ist fit, ich habe schon ein paar Mal seine Kämpfe gesehen. Wird schwer, aber ich könnte es schaffen. Wenn ich einen guten Trainer habe, ich könnte ihn boxen. Ich glaube, ich schaffe das. Und dann setzt ihr euer ganzes Vertrauen auf euch selbst, auf euer Training, wie gut ihr boxt, wie gut euer Trainer ist. Dann setzt ihr euer Vertrauen auf euch. Aber wenn ihr denkt, die Kampfsituation ist so, ihr habt noch nie in eurem Leben geboxt. Vielleicht höchstens mal, als ihr euch aufgeregt auf den Tisch geschlagen und gemerkt, hoppla, das tut ja voll weh. Lieber nicht boxen, lieber nicht kämpfen, habt irgendwie Angst davor. Und euer Gegner ist Klitschko. Und dazu habt ihr noch euren Arm gebrochen und dürft nur mit einem Arm kämpfen. Und ihr habt davon noch nie geboxt. Dann denkt ihr, wie soll ich gegen den gewinnen? Das ist unmöglich. Ich brauche keinen guten Trainer. Ich brauche jemand anders, der für mich boxt. Jemand anders muss für mich eintreten. Ich brauche Hilfe von außen. Es ist unmöglich. Du denkst, du hast Schiss vor dem Kampf. Du gehst auf die Knie. Oh Mann, wer kann mir helfen? Und so ist es auch mit Gott. So ist es mit dem christlichen Leben. Wenn du das verstanden hast, ich kann nicht nach Gott verlangen. Mein Verlangen ist nach dem Bösen. Dann betest du viel dringlicher nach wahrem christlichen Leben. Dann weißt du, was es heißt, wenn Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Die Glaube ist eine Frucht, die können wir nicht zum Wachsen bringen. Na gut, wenn wir denken, ja, ich habe es ja verstanden, aber was soll ich machen, wenn ich es nicht habe? Irgendwas muss in mir passieren, dass mein Verlangen verändert ist. Und bei Paulus ist es offensichtlich passiert, wenn wir in Philipper schauen. Bei ihm ist es passiert. Bei ihm ist tiefgreifend was passiert. Philipper 3, Vers 7. Aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ja wirklich, ich halte auch alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn willen. Um dessen willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne. Er sagt nicht nur, für mich sollte es so sein, er sagt, für mich ist es so. Mit meinem ganzen Herzen gehe ich danach. Und ich habe auch Sachen eingebüßt, ich habe Opfer dafür dargebracht. Und er redet nicht von der Freude, von der Sehnsucht, so ich bin immer happy, ich bin immer glücklich. Davon redet er nicht. Er redet von der Liebe, die bereit ist, Opfer zu bringen. Die sagt, ich verlasse alles, was ich habe. Ich verlasse alles, was ich habe. Und ich gehe zu Menschen, die Jesus nicht kennen. Und ich erzähle von ihm. Ich hab Sachen eingebüßt. Und ich bin trotzdem froh. Und es war es mir wert. Die Sache ist, ich will das auch haben. Die Frage ist aber, es ist eine entscheidende Frage, wie kann ich etwas bekommen, das zu 100% an Gott liegt? Ja, was kann ich dann machen? Sitze ich einfach nur da, drehe mein Däumchen? Was soll ich machen, wenn es eine Frucht von Gott ist? Wenn Gott es in mir wirkt? Wie kann ich das bekommen, das allein an Gott liegt? Viele Fragen, das ist ziemlich niedergeschlagen. Ich habe schon mit mehreren geredet. Manche sind richtig traurig und sagen, ja, ich will diese Freude, ich habe sie aber nicht. Was soll ich machen? Sie kommt nicht. Und ich lebe schon seit Jahren wie in so einem Schlaf. Und ich kriege einfach diese Freude nicht. Was soll ich tun? Ich will das haben. Ich will Jesus lieben, aber ich tue es einfach nicht. Bevor wir jetzt übergehen, fassen wir nochmal zusammen. Freude ist ein Gebot Gottes. Die Sünde betrügt uns. Die Sünde gibt uns nicht diesen Gewinn. Und trotzdem verlangen wir danach. Und die Frage ist, wie wird es geändert? In Vers 8 sehen wir den Weg, das Mittel dazu, wie Gott uns verändert, wie Gott uns diese Freude ins Herz gibt. Paulus sagt, ja wirklich, ich halte auch alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu. Er hat Jesus erkannt. Bei ihm ist was im Leben passiert. Er hat Jesus erkannt. Oft sagen wir heutzutage so, ja, Erkenntnis, das ist eher langweilig, das ist eher theoretisch und so, wir wollen mehr was Praktisches und so. Nicht nur Erkenntnis so gedanklich und so, aber wir tun das irgendwie abwerten. So Erkenntnis ist oft so abgewertet. Aber für Paulus sagt er, es ist für mich unübertrefflich, Jesus zu erkennen. Alles ist für mich Dreck dafür. In der Bibel wird Erkenntnis sehr, sehr positiv gesehen. Sehr, sehr positiv. Und es ist nicht nur intellektuell erkennen, sondern es ist auch emotional erkennen. Zum Beispiel, Adam hat Eva erkannt. Sie haben ein Kind gekriegt. Der hat sie nicht irgendwie erkannt, so, oh, Eva, du bist, hallo. Er hat sie emotional erkannt. Erkannt, wer sie ist. In Johannes 17, Vers 3 steht sogar, was das ewige Leben ist. Dies ist das ewige Leben, dass wir Gott und Jesus erkennen. Das ist ewiges Leben. Erkennen. In Kolosser 1, Vers 9, da steht, da betet Paulus drum und sagt, seitdem ihr gläubig geworden seid, bete ich immer, bete ich die ganze Zeit, dass ihr mit dem Willen Gottes, damit ihr die Erkenntnis habt von Gottes Willen, dass ihr mit geistlichem Verständnis erfüllt werdet. Warum? Warum sollen wir mit dem Willen Gottes erfüllt werden? Dann sagt er in Vers 10, um des Herrn würdig zu wandeln, damit ihr würdig lebt. Ihr sollt wachsen durch die Erkenntnis Gottes. Euer Leben soll sich verändern, dadurch, dass ihr Gott erkennt. Liebe und Erkenntnis gehören zusammen. In diesem Freudenbrief in Philippa steht es auch in Philippa 1, Vers 9. Da steht, und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde in Erkenntnis und aller Einsicht. Er redet also davon und sagt, hier ist die Liebe und hier ist die Erkenntnis. Ich will, dass eure Liebe zunimmt, wo? In der Erkenntnis. Also wenn unsere Erkenntnis mehr wird, dann soll auch unsere Liebe mehr werden. Erkennt Jesus. Und ein zentraler Vers, deswegen möchte ich den auch aufschlagen, in 2. Korinther 3, Vers 18. Es ist einfach der zentrale Weg, wie wir Jesus lieben. Da steht, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden auf diese Art und Weise verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Also wenn wir Jesus sehen, wenn wir sehen, wie wundervoll er ist, wie herrlich er ist, wie mächtig, wie wunderschön, wie kreativ er ist, das verändert uns, das lässt nicht kalt. Aber dazu muss eins passieren. Es ist ein geistlicher Akt. Man kann nämlich in der Bibel lesen, man kann mit Freunden reden, man kann irgendwo über Gott was erfahren, man kann was von Gott hören, man kann was in der Bibel sehen und doch nicht sehen und doch nicht hören und doch nicht erkennen. Es muss von Gott geschenkt werden. In 5. Mose 29, Vers 1 bis 4, da steht es, sinnmäßig so, da sagt Gott, ihr habt alles gesehen, ich bin mit euch durch die Wüste gegangen, ihr habt all die großen Wunder gesehen, die ich an Ägypten getan habe. Ihr habt das alles gesehen, ihr habt das alles gehört. Aber Gott hat euch bis auf diesen Tag weder ein Herz gegeben zu erkennen, noch Augen zu sehen, noch Ohren zu hören. Ihr habt alles gesehen, aber es ist nichts Geistliches passiert, damit ihr mich liebt. Der Weg, diese Freude zu bekommen, ist Jesus geistlich zu sehen. Uns müssen geistlich die Augen geöffnet werden. Stellt euch vor, hier würde Jesus erscheinen, in seiner vollen Herrlichkeit. Wie in der Offenbarung, wenn wir das lesen. Johannes sieht ihn, fällt zu Boden wie tot und sieht die Herrlichkeit von Jesus. Wie herrlich wäre das? Und so sollen wir Gott mit geistlichen Augen sehen, wenn wir in der Bibel lesen. Das zentrale Anliegen auch von Satan ist, uns zu verblenden. Uns zu verblenden, dass wir die Herrlichkeit Jesus nicht sehen. Mit allen Mitteln will er das machen, dass das nicht geschieht. Es steht in 2. Korinther 4, die nächsten Verse, Vers 3. Wenn aber unser Evangelium doch verdeckt ist, so ist es nur bei denen verdeckt, die verloren gehen. Den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, damit sie den Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, der Gottes Ebenbild ist, nicht sehen. Seht ihr? Der Satan verblendet den Sinn, dass wir Jesus nicht sehen. Weil würden wir ihn sehen, würden wir wirklich sehen, wie er ist, würde es uns verändern. Weil wir mit aufgedecktem Gesicht ihn sehen und denken, wow, der ist begehrenswert. Was will ich das alles? Ich schau sogar auf meine Familie, auf meine Freunde, auf meine Anerkennung, auf meinen Beruf, auf alles. Und sehe Jesus und denke mir, wow, ist der großartig. Es haut mich um, ich will nur diesen Jesus. Es ist, dass wir in Psalm 34, Vers 9, schmecket und seht, wie gütig der Herr ist. Schmeckt es, erfahrt es, seht es, geistlich. Wie, ich war mal in, vielleicht kennt es jemand von euch in Stuttgart, Triple B, kennt es jemand? So eine richtig gute Burgerbude. Die, wenn die ein Tier schlachten von der Metzgerei, kriegen die das sofort. Es wird nirgends zwischengelagert, nicht einmal eingefroren. Die haben ihre spezielle geheime Soße, die sie nicht verraten. Ich war dort das erste Mal, als ich diesen Burger gegessen habe. Wirklich, ich konnte nicht mehr reden. Ich habe es gegessen, dachte so, oh, mein Bruder wollte was sagen. Ich habe diesen Burger gegessen, der war so gut. Und seitdem, dann war ich mal in McDonald's und habe gedacht, ja okay, bestelle ich mir einen Big Tasty Bacon. Und das, da habe ich ja vorher mal, das mochte ich eigentlich voll. Das war so das Beste für mich in McDonald's. Dann sehe ich das und denke so, so lätschiges Brot und Fleisch und Salat, guckst, beiß rein und merkst, das kann ich gar nicht vergleichen. Ich hab nach diesem besseren Burger verlangt. Warum? Weil ich es geschmeckt habe. Und so sollen wir Jesus schmecken, geistlich, in der Bibel sehen und schmecken und sagen, oh, ich will mehr davon. Ich will mehr von Jesus. Jesus ist gut. Jesus ist unübertrefflich. Zum Schluss muss ich aber noch eines sagen, sonst wäre ich ein Verbrecher, wenn ich das nicht sage und einfach weggehe. Ich wäre ein Verbrecher, ich würde euch alles Leben madig machen. Wenn wir sagen, es ist 100% von Gott gewirkt, dann gibt es Zeiten, in denen wir diese Freude nicht haben, obwohl wir alles richtig machen. Es gibt Zeiten, wo es Gott einfach nicht schenkt. Und diese Zeiten gibt es im Leben als Christ. Und dann ist es nicht, dass wir völlig den Boden unter den Füßen verlieren, was passiert hier, sondern wir Psalm 145 gibt uns eigentlich eine richtig seelsorgerliche Antwort darauf. Psalm 145. Wie hilft uns, wie wir damit umgehen, wenn diese Freude nicht kommt, obwohl wir alles richtig machen? Psalm 145. Da steht, der Herr stützt alle Fallenden, er richtet auf alle Niedergebeugten. Alle Augen warten auf dich und du gibst ihnen ihre Speise zu seiner Zeit. Wenn diese Freude bei uns nicht kommt, dann ist nicht, dass wir einfach passiv sagen, ja, wir machen nichts. Doch, richte deine Augen auf Jesus, richte deine Augen auf Gott und erwarte von ihm Speise. Er gibt sie zu seiner Zeit. Aber es gibt so etwas wie so ein heiliges Ausharren. Ein heiliges Warten und von Gott abhängig sein und sagen, Herr, ich bin so traurig, ich habe keine Freude. Bitte, bitte hilf mir, ich bin abhängig von dir. Bitte schenk mir diese Freude, ich verlange nach dir. Oh Herr, gib mir diese Freude. Und es kann sein, dass es ein langer Zeitraum so ist, aber dann trotzdem, wie Paulus sagt in Philippa nach dem Vers, er sagt, ich vergesse, was hinter mir ist. Ich strecke mich aus und greife, was da vorne ist. Ich vertraue Gott. Vertraue nicht den Versprechen der Sünde, indem sie sagt, lass Jesus. Gib auf, kümmere dich nicht mehr drum. Du hast doch eh keine Freunde, in der Bibel zu lesen. Mach's nicht. Vertrau darauf nicht. Es gibt so viele Versprechen in der Bibel, die sagen, doch, es ist gut, in der Bibel zu lesen. Es ist deine Freude. Heilige durch dein Wort, heilige durch die Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Durch Gottes Wort werden wir verändert. Hier steht in Vers 16, du tust deine Hand auf und sättigst alles Lebendige nach Wohlgefallen. Der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen und treu in allen seinen Werken. Nahe ist der Herr allen, die ihn anrufen, allen, die ihn in Wahrheit anrufen. Und jetzt, er erfüllt das Verlangen derer, die ihn fürchten. Ihr Schreien hört er und hilft ihnen. Und ich sage euch, wenn ihr diese Freude nicht habt, hart auf den Herrn. Geht nicht, wendet euch nicht ab von Jesus. Er glaubt seinem Versprechen, glaubt seine Verheißung, da ist euer wirklicher Gewinn. Hart auf den Herrn, er erfüllt das Verlangen von euch. Wenn ihr nach Jesus verlangt, er wird es erfüllen, denn er ist treu und gerecht. Jesus ist wert, um ihn zu kämpfen, Leute. Jesus ist unübertrefflich begehrenswert und Gott wird euer Verlangen stillen. Amen. Ich bete noch. Vater, ich bitte dich, dass du uns unser Verlangen nach dir stillst. Du siehst, dass wir es von uns aus nicht können und ich möchte dich auch bitten, dass du auch unser Herz, wenn wir uns prüfen, auch traurig machst und uns zur Buße treibst, wenn wir unser Herz prüfen und merken, du bist nicht unsere Freude. Und bitte, Herr, sei uns gnädig. Sieh unsere Schwachheit. Schaff diese Freude in uns, dass wir Liebesopfer für dich geben, freiwillig und so, dass du geehrt wirst. Oh, bitte, Herr, erfüll unser Verlangen. Du bist unser Gewinn. Nichts verlangen wir mehr. Amen. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe aus den Toten heraufgeführt